ARD. Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Aus Belgien kommt dieses Elektropop-Duo Joy Wellboy mit No Mistakes. Und damit hallo zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis, wie immer am Samstagvormittag. Schön, dass Sie dabei sind und sich interessieren für Wissenschaft. Wir werden heute so ein paar wirklich kontroverse Studien auch Ihnen vorstellen. Zum Beispiel gibt es eine, die mal nachgerechnet hat. Stimmt eigentlich dieses Vorurteil, dass wer Bürgergeld bezieht, am Ende genauso viel oder fast mehr Geld hat als jemand, der für den Mindestlohn arbeitet? Das hat die Hans-Böckler-Stiftung vorgelegt. Diese Studie, die lassen wir mal kritisch überprüfen und fragen, ob die denn richtig gerechnet hat. Wir reden über das Bild, das die eigene Bevölkerung hat zur NS-Besatzung. Deutschland, so wissen Sie hoffentlich, hat viele Länder besetzt in der Nazi-Zeit. Ungarn, Belgien, die Niederlande, viele andere auch. Und da fragen wir mal nach, oder da hat eine Studie nachgefragt, wie ist eigentlich das Bild der Bevölkerung? Waren das alles Opfer, die also wirklich von den Nazis besetzt worden sind? Oder weiß die Bevölkerung, dass es auch in vielen Ländern Kollaborationen mit den Nazis gegeben hat? Wir reden über ein neues Pflaster fürs Herz. Da frage ich mal, wie funktioniert das? Ein Pflaster fürs Herz nach einem Herzinfarkt, kann das ein Herz wieder heilen? Und gleich in einer halben Stunde reden wir über die umstrittene Datenanalyse-Software Palantir. Das wird sehr spannend. Peter Thiel hat die mitentwickelt, das wissen Sie vielleicht. Und da gibt es jetzt neue Informationen darüber, weil der Innenminister Dobrindt von der CSU überprüft, ob diese Software auch in Deutschland flächendeckend für BKA eingesetzt werden soll, also für das Bundeskriminalamt. So, jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Da gibt es zu gewinnen die Neuauflage eines Klassikers. Das Internet muss weg, eine Abrechnung von Schlecki Silberstein. Jetzt erschienen wieder im Penguin Verlag. Da sagt Schlecki Silberstein, dass alle Übel dieser Zeit durch das Internet entstanden sind. Wenn Sie das interessiert, wenn Sie das endlich mal lesen wollen, dann sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Die wunderbaren Calexico mit Under the Wheels. So, guten Morgen, Thomas.
Guten Morgen.
Ja, das klingt ja, als würdest du neben mir stehen. Thomas, geht's dir gut?
Ja, sehr.
Sehr schön. Von wo aus rufst du an?
Aus Magdeburg.
Aus Magdeburg. Erzähl mal kurz, wie kommt es dazu, dass du in Magdeburg Radio 1 hörst vom RBB?
Auch schon immer über die App.
Schon immer über die App, weil du hast mal in Berlin gewohnt oder Freunde haben dich aufmerksam gemacht?
Gar nicht. Ich glaube, Freunde waren bei Fritz und dann kamen wir zu euch so mit rüber.
Ja, super. Freue mich sehr, dass du da bist, Thomas. Tausend Dank.
Danke.
Du weißt, als Erster hast du es immer am schwersten, weil du über drei Fragen hinwegkommen musst, bevor du den Buchpreis kriegst. Ne? Und gleich die erste ist nicht so einfach. Die kommt hier. Pass auf.
Bäume haben ein Mikrobiom. Nicht nur der menschliche Darm ist dicht besiedelt von Mikroben, sondern auch Baumstämme. Die Kleinstlebewesen sind laut einem US-amerikanischen Forschungsteam sehr gut an ihre bevorzugte Baumart angepasst. Übrigens, genau wie im menschlichen Darm ist auch das Mikrobiom des Baumes entscheidend für seine Gesundheit.
Die Aussage stimmt.
Die Aussage stimmt, hast recht. Ja, ist so ein bisschen wie bei uns Menschen. Es leben jede Menge Mikroben in uns. Wir bestehen fast nur aus Mikroben. Bei Bäumen ist es ganz ähnlich. Etwa 1 Billion Mikroben leben im Gewebe des Baumes. Das Mikrobiom der Bäume ist aber allerdings noch weitgehend unerforscht. Und da hoffen wir noch auf weitere Erkenntnisse in den nächsten Jahren. Thomas, Frage Nummer 2 kommt hier für dich nach Magdeburg.
Krisenzeiten fördern das rationale Denken. In Krisenzeiten sind Menschen weniger abergläubisch. Denn die Unsicherheit der Situation fördert ihr rationales Denken. Das zeigt eine israelische Studie. Schlechte Vorzeichen wie das Verschütten von Salz, zerspringende Spiegel oder Krähen werden in Krisenzeiten ignoriert. Deshalb treffen wir in unsicheren Zeiten meistens die klareren Entscheidungen.
Wie würdest du die Zeiten einschätzen, in denen wir gerade leben, Thomas?
Ja, die Aussage ist falsch, sonst wären so viele Schwurbler aufgesprungen in den Zeiten der Krise.
Also du meinst, Krisenzeiten fördern nicht das rationale Denken.
Ja.
Und du hast auch wieder vollkommen recht. Stimmt, also Krisen fördern Aberglauben und irrationales Denken, merkt man gerade. Ne? Wie bewertest du die Zeiten gerade, in denen wir leben, Thomas?
Global ganz, ganz furchtbar, aber mir geht es Gott sei Dank gut und daran halte ich mich fest.
Ja, das sind, glaube ich, das sagen die meisten so. Die persönliche Situation ist das eine und das, was so in der Welt passiert, da möchte man einfach nur die Hände vor die Augen halten. Also stimmt tatsächlich, zwei Faktoren sind entscheidend für die Anfälligkeit für Aberglaube und irrationales Denken. Also intuitives Denken und ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Manche Menschen denken eher logisch, andere eher intuitiv und glauben dadurch auch leichter an Übersinnliches, um das noch abzuschließen. Thomas, hier kommt schon die dritte Frage für dich. Kommst schnell durch. Pass auf, Frage Nummer 3.
Primaten kommen ursprünglich aus Wüsten. Forschende aus England haben den Ursprung von Primaten, wie zum Beispiel den Menschenaffen, genauer erforscht. Mit dem Ergebnis, die Säugetiere haben sich nach dem Aussterben der Dinosaurier ausschließlich in den heißesten und trockensten Gegenden der Welt entwickelt. Um diese Bedingungen zu überleben, war der Urprimat in der Lage, Wasser in seinem Fettgewebe zu speichern. Von der Wüste ist der Primat dann in den Dschungel gewandert.
Ja, man könnte fast davon ausgehen, dass die Redaktion immer als dritte Frage die schwerste auf die Liste packt. Ne?
Ich war so sicher bei den ersten beiden, und jetzt stehe ich da.
Ja.
Ich glaube aber, dass ihr mich in die Irre führen wollt und die Aussage ist falsch.
Mhm. Sag nochmal, machst du was Wissenschaftliches beruflich, Thomas, oder bist du einfach nur interessiert?
Ich bin Mathelehrer.
Mathelehrer, ja, na fantastisch. Ja, hast du von deiner Statistik im Kopf, von den Wahrscheinlichkeitsrechnungen, auch wieder recht gehabt? Ja, Primaten kommen unter anderem auch aus kalten Regionen, nicht nur aus Wüsten. Um dort zu überleben, haben sie laut der Forscher wahrscheinlich Winterschlaf gehalten. Also, vollkommen richtig. Thomas, du hast hier schöne Buch gewonnen, was schon ein paar Jahre alt ist, jetzt aber neu aufgelegt wurde im Penguin Verlag. Das Internet muss weg, eine Abrechnung von Schlecki Silberstein. Sagt dir der Name was?
Gar nichts.
Dann Schlecki Silberstein ist wohl, ich musste mir das auch sagen lassen, in der Netzgemeinde bekannt wie ein bunter Hund. Er hat nämlich einen eigenen Blog, eine Online-Comedy-Show und so weiter, hat viele Schlagzeilen schon gemacht und vor allen Dingen mit diesem Buch abgerechnet, obwohl er selber ja durchs Internet groß geworden ist, analysiert er den Datencasino-Kapitalismus, in dem unsere Daten als Handelsware gezielt eingesetzt werden, um unser Verhalten vorherzusagen und zu beeinflussen. Und das hat er schon 2018 gemacht. Jetzt also aktualisiert, das ist deins, es sei denn, du stellst es, setzt es aufs Spiel mit diesem Angebot hier. Warte mal, das Angebot haben wir jetzt mal gerade hier. Doch, hier ist es.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Also, so wie ich dich einschätze, Thomas, schaffst du auch Frage 4.
Ja, ich gehe steil.
Hier kommt sie.
Hohe Bildschirmzeit bei Kindern erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Häufiger Fernseh-, Computer- oder Handykonsum bei Kindern und Jugendlichen ist noch schädlicher als bisher angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine dänische Studie. Die hohe Bildschirmzeit kann nicht nur Schlafstörungen und Kurzsichtigkeit fördern, die aktuelle Untersuchung weist auch darauf hin, dass sich schon früh das Risiko für spätere Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen erhöhen kann.
Wie alt sind denn die Kinder in deiner Klasse und deinen Klassen so?
Von 12 bis 16.
Ah ja, okay. Also dich hätte ich auch gerne als Mathelehrer. Ich habe meinen Mathe nach der 10 abgewählt.
Danke. Also Konzentration geht flöten, das ist klar. Aber Herzkreislauf, pumpt das Kind Herz noch schneller? Ich sage ja und verliere alles.
Nein, du gewinnst alles. Ja, das Begrenzen der Bildschirmzeit schützt also auch die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Die Wissenschaft hat es festgestellt. Thomas, herzlichen Glückwunsch. Toller Durchmarsch.
Vielen Dank.
Danke, dass du bei uns warst. Hast du noch was Hübsches vor am Wochenende?
Wir besuchen die Familie in Halle.
Ja, du weißt, was du morgen vorhast, ab 9 Uhr bei Radio 1, ne? Ist wieder Sommersonntag.
Der lange Sommersonntag, ja. Und morgen?
Ist Freundschaft. Freunde und Freundschaft. Ach, ne?
Dann bin ich dran.
Das hoffe ich. Thomas, vor allen Dingen ganz wichtig, jetzt nicht auflegen.
Ich bleib dran.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Vielen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
Deutschland ist abhängig von privaten US-amerikanischen Softwarekonzernen. Da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Also egal, ob Sie ein iPhone nutzen von Apple oder Android von Google, ob Sie ein Dokument mit Word öffnen von Microsoft oder einen Messenger wie WhatsApp benutzen von Meta, also Facebook, ob Sie bei Amazon bestellen oder mit Uber fahren statt Taxi. All diese Dienste sammeln unsere Daten. Und von Whistleblower Edward Snowden haben wir gelernt, alle Daten, die auf US-amerikanischen Servern liegen, die können und werden auch von US-Geheimdiensten genutzt, wie dem Auslandsgeheimdienst NSA. Wäre es deshalb eine gute Idee, auch für BKA und Bundespolizei eine US-Datenanalyse-Software einzuführen mit dem Namen Gotham von der Firma Palantir, die einst von Peter Thiel gegründet wurde? Genau das prüft gerade Innenminister Dobrindt, CSU. Wir aber fragen lieber einen Profi, den Soziologen und Kriminologen Dr. Simon Eckbert von der Uni Bielefeld. Der hat die Vor- und Nachteile bereits untersucht. Herr Eckbert, guten Morgen.
Hallo.
Einzelne Landespolizeibehörden arbeiten ja bereits mit Palantir, also mit Gotham, und sagen, das läuft super. Was macht diese Software denn eigentlich genau?
Also Palantir Gotham ist eine Datenintegrations- und Analyseplattform. Also die grundlegende Funktion ist, dass nicht nur Daten analysiert werden, sondern dass diese Daten auch einer Analyse zugänglich gemacht werden. Und genau das ist für die deutsche Polizei besonders attraktiv, weil eben die deutschen Polizeien, was die IT-Infrastruktur angeht, noch nicht auf dem neuesten Stand sind und die Daten in unterschiedlichen Datenbanken an unterschiedlichen Orten und eben dann auch in unterschiedlichen Formaten vorliegen, was es dann für polizeiliche Analysten und Analystinnen eben schwierig macht, diese Daten manuell auszuwerten. Und die Plattform von Palantir soll das in kürzester Zeit möglich machen.
In Krimis sehen wir dann immer an die Wand gepinnte Fotos von Verdächtigen in einem Kriminalfall, verbunden durch Schnüre. Davor stehen dann Kommissare grübelnd und versuchen, Zusammenhänge zu erkennen. Und das macht jetzt die Software?
Genau, es gibt ein Widget in der Plattform, die nennt sich Graph. Und die kann genau diese Zusammenhänge visualisieren. Also es ist dann ein Netzwerkdiagramm. Und da wird dann sehr schnell mit einem Klick deutlich, wie bestimmte Personen zusammenhängen, sofern diese Personen in den polizeilichen Datenbanken auftauchen. Die wurden zum Beispiel bei einer Straßenverkehrskontrolle, saßen die Personen zusammen im Auto. Das war das Auto mit dem und dem Kennzeichen. Und das wird dann quasi auf einen Blick sichtbar. Und dann können die Analysten eben weitergehen und ihre Ermittlungen eben fortführen.
Klingt super, finde ich. Was sind denn die Bedenken gegen Palantir-Software wie Gotham?
Also das wäre einmal die Herkunft der Plattform, Palantir als US-amerikanisches Unternehmen. Palantir hat enge Verknüpfungen immer schon gehabt zum Geheimdienst. Und jetzt aktuelle politische Situation mit Donald Trump macht das sicherlich nochmal komplizierter. Also die Frage ist einfach, macht man sich von einem US-amerikanischen Unternehmen abhängig, was womöglich aufgrund von politischen Erwägungen in kürzester Zeit sagen könnte, okay, wir schalten unseren Service ab. Ja, die zweite Frage ist eben, fließen Daten nach Amerika ab? Kann man garantieren, dass das nicht passiert? Grundsätzlich sagen eigentlich viele oder einige IT-Experten oder Expertinnen, dass das sehr schwierig ist, wirklich zu kontrollieren. Und der zweite größte Kritikpunkt ist eigentlich die Frage von Eingriffen in die Rechte der Bürger und Bürgerinnen, weil eben mit diesen Plattformen, wie es ja schon erwähnt hatte, eben Zusammenhänge hergestellt werden zwischen Personen. Das können eben auch Personen sein, die zum Beispiel als Beifahrer eben bei einer Straßenverkehrskontrolle dabei waren und sich eigentlich selber nichts zu Schulden haben kommen lassen.
Kommen wir mal zum ersten Punkt. Die europäischen Nutzer scheinen ja auch sonst keine Angst zu haben, ihre Daten US-amerikanischen Konzernen anzuvertrauen. Wie ich eingangs gesagt habe, Tinder kennt unsere sexuellen Vorlieben, Amazon unsere Konsumgewohnheiten, Facebook unsere Freunde, Google weiß, was uns bewegt, was wir suchen. Ist dieser Zug Datenschutz Richtung USA nicht endgültig abgefahren?
Ich denke schon, dass das nochmal ein Unterschied ist, dass wir hier über eine Plattform, über eine Software sprechen, die von den Polizeien in Deutschland genutzt werden. Die Polizei hat natürlich auch nochmal Daten vorliegen, die einen anderen Charakter haben als das, was jetzt Amazon über uns weiß. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon ein großes Risiko, dass je mehr Daten man hat, desto einfacher ist es, diese Daten aufeinander zu beziehen. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell dann auch neue Erkenntnisse generiert werden können.
Ja, die Reichsbürgerbewegung zum Beispiel in Hessen ist angeblich durch Gotham aufgedeckt worden. Und diese Software gibt ja auch keinen Schießbefehl, ne? Ob irgendwo Türen eingetreten werden sollen oder ob Drohnen aufsteigen zur gezielten Tötung von Terroristen. Das entscheiden doch immer noch Menschen, oder nicht?
Das ist richtig. Palantir selber sagt, dass eben nur assistiert wird, es wird nur Wissen zusammengezogen quasi. Ich glaube schon, dass die Plattform ein bisschen mehr macht und auch einen aktiven Anteil an der, sagen wir mal, Wissensherstellung der Polizei hat. Aber in der Tat sind es am Ende immer Menschen, die dann entscheiden, okay, was mache ich mit diesen Informationen?
Ja.
Aber die werden natürlich in gewisser Weise auch geleitet von den Bildern und den Netzwerken, die eben ausgeworfen werden von der Plattform.
Die Nutzer müssen gut geschult werden. Wäre es denn möglich, mittelfristig eine eigene Datenanalyse-Software zu entwickeln, deren Daten in Europa bleiben und die genauso gut funktioniert?
Genau, das ist ja gerade die große Diskussion. Einige Bundesländer wollen genau das. Auch da muss man sicherlich vorsichtig sein, mit welchen Unternehmen arbeitet man zusammen, weil auch deutsche oder europäische Unternehmen mit Daten Unfug treiben können. Ich denke, das sollte man auch beachten. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass tatsächlich Palantir aktuell noch deutlichen Abstand hat zu Alternativplattformen. Also die Palantir-Plattform funktioniert deutlich besser. Und in naher Zukunft, aus meiner Sicht, gibt es keine wirklich vollwertige Alternative. Es gibt einen Zusammenschluss von 7 deutschen Unternehmen, die innerhalb von einem Jahr ein Alternativprodukt entwickeln wollen. Und da sind auch große Unternehmen dabei, wo man eigentlich denken würde, die würden das auch alleine schneller hinkriegen. Aber das ist nicht der Fall. Also es ist durchaus ein komplexes Produkt. Und aus meiner Sicht ist das erstmal nicht in naher Zukunft in Sicht, dass es eine deutsche oder europäische Alternative gibt. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, sich davon gleichsam nicht entmutigen zu lassen als Staat und auch gerade als deutscher Staat, sondern dass man jetzt eben Wege einleiten sollte, dass es eben vielleicht dann in einem Jahr eine gute deutsche oder europäische Alternative gibt. Weil auch da gibt es sicherlich weitere Risiken, aber bestimmte Risiken kann man eben ausmerzen, wenn man nicht auf eine Plattform zurückgreift, die aus den USA kommt.
Die Vor- und Nachteile von Palantir untersucht hat der Soziologe und Kriminologe Dr. Simon Eckbert von der Uni Bielefeld. Herr Eckbert, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Gerne, herzlichen Dank.
Wer wissen will, wie die Erde aussehen könnte, wenn alle Klimakipppunkte überschritten worden sind, also wenn es jeden Tag so heiß ist wie gestern, ja, der sollte sich die Vergangenheit anschauen. Vor 150 Millionen Jahren war es auf unserem Planeten so durchschnittlich 10 bis 15 Grad wärmer als heute und es war ganzjährig warm wie im Treibhaus. Um mehr zu erfahren über das Klima damals, haben jetzt 3 deutsche Unis die Zähne von Dinosauriern untersucht. Dabei war auch der Paläontologe Professor Dr. Thomas Tüttgen von der Uni Mainz. Guten Morgen, Herr Tüttgen.
Ja, guten Morgen.
150 Millionen Jahre alte, versteinerte Dinosaurierzähne. Was können die uns denn über das Klima damals verraten?
Einiges. Denn wir Saurier, wie wir auch und viele andere Wirbeltiere, das meiste Leben auf unserer Erde, bis auf wenige Archaeen und Bakterien, brauchen Sauerstoff zum Atmen. Und zum Atmen deshalb, weil wir auch damit unsere Nahrung verstoffwechseln, quasi oxidieren. Und insofern kann sich auch Moleküle des Sauerstoffs von damals über quasi Nahrung, Verstoffwechselung im Blut wiederfinden und aus dem bilden sich Knochen und Zähne, also unser Skelett und unsere Zähne. Und darin sind Teile dieser Sauerstoffmoleküle gespeichert. Und insofern können wir einen Blick in die Vergangenheit der Erde zurück uns richten, weil diese Sauerstoffisotope uns quasi in Klimainformationen über CO2-Gehalt der Atmosphäre liefern.
Also aus den Sauerstoffisotopen im versteinerten Zahnschmelz lassen sich Rückschlüsse ziehen auf die CO2-Konzentration auf der Erde vor 150 Millionen Jahren. Wow! Wie viel CO2 hatten wir denn damals?
Na, damals hatten wir ungefähr 1200 ppmv. Das ist die technische Beschreibung. Was heißt das? Das sind quasi Millionstel Anteile, also 1200 Millionstel Anteile waren damals CO2 und heute aktuell sind es 430. Also wir hatten dreimal so viel CO2 wie heute in der Atmosphäre.
Und vor 73 Millionen Jahren auch Zähne in dem Alter haben Sie untersucht, ne?
Richtig, zum Beispiel T-Rex und auch andere fleischfressende Dinosaurier. Und dort hatten wir dann eben 750 von diesen ppmv, also quasi dann ungefähr so knapp zweimal so viel, nicht ganz, 1,8 mal so viel wie heute.
Also ganz früher dreimal bisschen früher, vor 73 Millionen Jahren, zweimal so viel wie heute. Der CO2-Gehalt ist also zurückgegangen. Weiß man warum?
Das liegt mutmaßlich daran, weil als Menschen gab es ja damals noch nicht. Wir drehen ja gerade an der Schraube nach oben. Das sind natürliche Prozesse. Das schwankt in diesem Rahmen und größeren Rahmen, im Rahmen der Erdgeschichte deutlich durch, was ist die Hauptquelle? Der Vulkanismus der Erde. Also mehr oder weniger Vulkanismus bringt uns CO2 in die Atmosphäre aus dem Tiefen des Erdmantels, weil basaltisches Magma, also das Aufstück, geschmolzenes Gestein, enthält auch ein bisschen CO2-Gas. Sehr wenig, aber in große Mengen aufsteigen durch dann tektonische Prozesse, dann oder große Vulkanereignisse, jetzt nicht so ein Ausbruch, das ist minimal. Aber wenn es eben großskalige sind, dann kann sich der CO2-Gehalt erhöhen oder durch Verwitterungsprozesse wird CO2 auch wieder über Zehntausender Jahreszeitskalen gebunden und dann wieder der Atmosphäre entzogen. Also es ist ein Wechselspiel zwischen Verwitterungsprozessen, die CO2 entziehen, quasi negativ auf die Bilanz fungieren und der Vulkanismus, der es in die Atmosphäre bringt.
Was sagt nun der CO2-Gehalt in der Atmosphäre, den Sie jetzt gemessen haben, aus über das Klima damals?
Es war natürlich deutlich wärmer. Die Jahresdurchschnittstemperatur des gesamten Planeten ist heute ca. 15 Grad. Und damals waren es in beiden Phasen ungefähr 25 plus minus. Das kann man aus verschiedensten chemischen und auch anderen Indikatoren aus Sedimenten, Gesteinen, aber auch aus Fossilien rekonstruieren. Also es war natürlich deutlich wärmer, weil es ja eben ein Treibhausgas ist. Nicht ganz so schlimm wie Methan, was natürlich auch da ist, aber CO2 ist eben das hauptklimabestimmende Gas. Insofern hatten wir damals natürlich auch keine Gletscher an den Polen, weder am Südpol noch am Nordpol.
Und Sie haben herausgefunden, dass die Photosyntheseleistung der Pflanzen damals doppelt so hoch war wie heute. Was genau heißt das und wie findet man sowas raus?
Nun, das ist so, dass unser Proxy, sind quasi die Sauerstoffisotopen, ist eine Anomalie, die entsteht über sehr komplexe photochemische Prozesse in der Atmosphäre und die wird eben von den Dinosauriern verarbeitet und aufgezeichnet. Und diese Anomalie ist einmal linear korreliert mit dem CO2-Gehalt. Das zieht quasi in die eine Richtung, aber in die andere Richtung zieht quasi die Photosyntheseaktivität der Pflanzen, aller Pflanzen an Land und an Meer. Warum? Pflanzen sind ja dafür bekannt, dass sie unseren Sauerstoff in die Atmosphäre bringen. Sonst würden wir gar nicht diesen Sauerstoff atmen können. Quasi diese Photosynthese zieht aber in die andere Richtung dieses Isotopensignals, was wir sozusagen messen. Das heißt, es verdünnt unseren CO2-Effekt. Das heißt, wir können, wenn wir mit anderen Indikatoren, und die gibt es, auch CO2 rekonstruieren können, quasi das einsetzen und dann berechnen, wie viel Photosynthese Pflanzen generell im Ozean an Land betrieben haben. Das kann man heute auch machen. Es gab gerade eine Studie kürzlich, die haben das mit Satelliten gemessen. Man kann das heute mit Satelliten messen und man hat auch festgestellt, in den letzten 20 Jahren, aufgrund mutmaßlich eben des erhöhten CO2-Gehalts, weil das so ein bisschen wie eine Art Dünger funktioniert, sind Landpflanzen stärker photosynthetisch aktiv. Das heißt, die Landpflanzen haben sich weiter ausgedehnt. Im Meer allerdings ist es so warm geworden, dass dort die Photosyntheseleistung der Pflanzen, Algen, Phytoplankton zurückgegangen ist. Aber in der Summe ist die Produktion auf dem Planeten in den letzten 20 Jahren gestiegen. Und sowas haben wir quasi damals gesehen, dass es eben noch mal deutlich höher war, was ja auch logisch ist, weil viel mehr CO2 in der Atmosphäre.
Wie können uns diese Daten nun dabei helfen zu verstehen, was passiert, wenn wir den menschgemachten Klimawandel nicht aufhalten?
Sie können verstehen, helfen, wie Leben damals funktioniert hat. Leben ist ja natürlich möglich, logischerweise. Sonst hätte es die Dinosaurier und andere Tiere und Pflanzen natürlich nicht gegeben. Tiere können sich anpassen, Pflanzen können sich anpassen.
Menschen auch.
Heute, Menschen auch. Wir werden nicht aussterben. A, gibt es zu viele davon. Wir haben technische Hilfsmittel, wir können uns anpassen. Aber das Problem ist, dass wir natürlich die Rate, mit der wir CO2 in die Atmosphäre blasen, die ist bisher einzigartig. Dass die Geschwindigkeit, mit der der CO2-Gehalt steigt, ist so schnell, dass sich eben viele Tiere und Pflanzen nicht anpassen können und auch leider manche Menschen nicht, weil der Meeresspiegel entsprechend steigen wird, weil Gletscher abschmelzen und natürlich dann einfach Landmassen unter dem Meer wieder verschwinden. Das war in der Vergangenheit auch so. Das heißt, der Planet wird weiter existieren, aber es wird extremes Wetter geben, es wird entsprechende ökonomische Folgen, ökologische Folgen geben und das können wir natürlich dann versuchen, mit Klimamodellen besser vorherzusagen und wenn wir dann eben die erdgeschichtliche Vergangenheit besser verstehen und dort die Modelle das reproduzieren können, was wir aus diesen empirischen Daten rekonstruieren, dann haben wir hoffentlich Modelle, mit denen wir besser vorhersagen können, was in der Zukunft passiert.
Dinosauriern auf den Zahn gefühlt hat der Paläontologe Professor Dr. Thomas Düttgen von der Uni Mainz. Herr Düttgen, Ihnen herzlichen Dank und ein schönes Wochenende wünsche ich.
Ja, danke ebenso.
Die großen Berliner Philosophenschwestern Humpe und Humpe, die haben es mal auf den Punkt gebracht in einem Song für Udo Lindenberg. Ein Herz kann man nicht reparieren. Niemand weiß, wie das geht. Es ist meistens zu spät. Aber da kannten Inga und Annette das neue Herzpflaster noch nicht. Einfach draufkleben und gebrochene Herzen sind hinterher wieder wie neu. So stelle ich mir das vor. Aber fragen wir lieber einen Profi. Denn mitentwickelt hat dieses Pflaster fürs Herz der Gründer des Soft Robotics Lab an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, der Ingenieur und Professor für Robotik Dr. Robert Katschmann. Herr Katschmann, guten Morgen.
Guten Morgen.
Robotik, jetzt werde ich misstrauisch. Wollen Sie Cyborgs aus uns machen?
Keineswegs. Ich meine, bei uns ist die Forschung geht darum, dass wir versuchen, Lösungen zu finden, die aus der Biologie kommen und uns dadurch helfen, sowohl Robotik besser und, wie soll ich sagen, adaptiver zu machen, aber auch natürlich im medizinischen Bereich Fortschritte zu erzielen.
Sie haben einen Patch entwickelt, mit dem sich Schäden am Herzmuskel nach Herzinfarkt heilen lassen. Woraus besteht dieses Pflaster?
Das Pflaster besteht aus 3D-gedruckten Materialien und aber auch aus einem sogenannten Hydrogel, in dem sich Zellen drin befinden, und zwar Herzzellen, die zu einem Herzzellgewebe gewachsen sind. Und das ist unser Pflaster.
Und was macht man damit dann genau? Wie wird das angewendet?
Also im Endeffekt müssen Sie sich vorstellen, das ist ein großer 3D-gedruckter Bereich, den kann man einnähen. Und in der Mitte von diesem Pflaster ist dann dieses Hydrogel mit den Herzzellen. Und das, wenn Sie sich jetzt, sagen wir mal, einen Defekt im Herzen haben, sei es durch einen Herzinfarkt oder durch eine andere Verletzung, dann würden Sie das auf dieses Loch, auf diese Öffnung anbringen und dann einnähen.
Und dann passiert was?
Im Endeffekt zum einen, der wichtigste Teil ist erstmal, dass damit die Blutung gestoppt wird, dass damit sozusagen das Herz wieder die Möglichkeit hat, Blut richtig zu schlagen. Das ist erstmal so primär eine ganz wichtige Eigenschaft. Also es muss stark genug sein und auch abdichtend sein. Mhm. Aber dann viel wichtiger ist auch die Frage langfristig, mit was wir da arbeiten. Also das Material selber sollte idealerweise dann auch einwachsen in das Herz und dann auch an der Stelle, wo das Loch vorher war, wieder Herzmuskelfunktion wiederherstellen.
Also es heilt das Herz auch tatsächlich. Sie haben das bisher, glaube ich, an Schweinen ausprobiert. Da hat es funktioniert, richtig?
Genau, wir haben das bisher an Schweinen ausprobiert. Das bedeutet, wir haben bei Schweinen einen Defekt mit diesem Pflaster abgedeckt und haben dann auch gezeigt, dass wir zum einen das Herz wiederbeleben konnten und auch am Laufen halten konnten und zum anderen die Zellen, die wir dort eingegeben haben, auch überlebt haben und auch sozusagen nicht weggeschwemmt wurden, sondern auch an der Stelle, wo wir sie dieses Zellgewebe auch überlebt hat.
Nur müsste das Pflaster ja, wenn man es bei Menschen verwendet, vorher mit menschlichen Stammzellen behandelt worden sein. Wo kommen die her und wie lange dauert das, bis das einsatzbereit ist?
Die kommen tatsächlich in unserer Studie kamen die auch von einem Menschen. Das dauert ein paar Wochen, bis diese Zellprobe vom Menschen in ein sogenanntes, in so eine Art Stammzelle zurückverwandelt wurde. Und dann dauert es nochmal ungefähr ein bis zwei Wochen, bis wir das in diese spezifische Herzzellen umgewandelt haben, die wir dann in unserem Pflaster verwenden.
Das ist natürlich eine Zeit, die ich normalerweise nicht habe. Wenn ich einen Herzinfarkt bekomme, wie etwa 300.000 Menschen jedes Jahr, allein in Deutschland, habe mich schlau gemacht, dann wird das Herz nicht mehr ausreichend versorgt mit Blut und Sauerstoff. Schlimmstenfalls kommt es zu einem Riss in der Herzwand. Ich aber würde, weil ich nicht weit weg wohne vom Urban-Klinikum, wahrscheinlich überleben. Normalerweise wird dann bisher erstmal ein Pflaster aus Rinderherzen da drauf geklebt. Das wird zwar vom Körper als Fremdkörper wahrgenommen und repariert auch nichts, ist aber sofort verfügbar. Wird diese alte Methode, also noch viele Jahre, die Standardmethode bleiben?
Natürlich wird das weiterhin die Standardmethode bleiben, weil man da direkt akut dem Patienten hilft. Aber langfristig betrachtet würde man dann das ersetzen durch ein lebendes Pflaster, was man halt innerhalb von ein paar Wochen von dem Patienten dann herstellen kann. Also Sie müssen sich vorstellen, der Vorteil ist einfach der, dass man dann nicht lang für den Rest des Lebens mit den Komplikationen von so einem künstlichen, nicht lebenden Pflaster leben müsste, sondern dass der Patient tatsächlich dann mit unserem Pflaster auch wieder Herzschlagfunktion an der Stelle zurückgewinnen könnte.
Haben Sie schon darüber gesprochen, wann das Ding serienreif sein könnte?
Da sind wir noch einige Zeit entfernt. Wir haben ja jetzt erst die ersten tierischen Studien durchgeführt. Im nächsten Schritt werden wir dann Langzeitstudien ansetzen, also mit längerer Zeit mit Tieren dieses Experiment durchzuführen. Ich denke, wir reden hier schon noch von einigen Jahren, bevor wir hier das erste Mal das dann auch im Menschen sehen werden, also wirklich in der Klinik.
Ein Herz kann man doch reparieren, sagt der Gründer des Soft Robotics Labs an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, Ingenieur und Professor für Robotik Dr. Robert Katschmann. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Schönes Dankeschön. Wochenende. Tschüss, tschüss.
Ihnen auch.
Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher, liebe Freunde, ja. So predigt es die rechtsextremistische AfD in Person von Maximilian Krah. Und die Wähler klatschen. Und das nach mehr als 60 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg, angezettelt von unseren Vorfahren. 6 Millionen Juden wurden ermordet von unseren Vorfahren. Aber hey, unsere Vorfahren waren keine Verbrecher, sagt die rechtsextremistische AfD. Und wir fragen, warum lügen sich eigentlich so viele Menschen gern in die eigene Tasche? Das hat jetzt die Sozialpsychologin Dr. Fiona Kasarowitzka von der Uni Mainz untersucht. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und zwar nicht in Deutschland, sondern in Ländern, die Deutschland damals besetzt gehalten hatte. Belgien, Frankreich, Litauen, Österreich, Polen, Ungarn, Ukraine und die Niederlande. Was genau wollten Sie rausfinden?
Genau. Uns hat in dieser Studie interessiert, wie Menschen in verschiedenen europäischen Ländern heute die Rolle der Bevölkerung ihres Landes während des Zweiten Weltkriegs wahrnehmen. Und ganz konkret hat uns die Wahrnehmung von drei möglichen Rollen interessiert. Eine Rolle haben wir willige Kollaborateure genannt, also die Wahrnehmung, dass die Bevölkerung des eigenen Landes sich bereitwillig der Nazi-Ideologie angeschlossen hat und den Völkermord bereitwillig unterstützt hat. Die zweite Rolle sind Kollaborateure unter Zwang, also die Wahrnehmung, dass die Menschen zwar mit den Nazis kooperiert haben, aber eben nicht freiwillig, sondern weil eine Verweigerung der Zusammenarbeit ein Risiko dargestellt hätte für ihr eigenes Leben oder das Leben ihrer Familie. Und die dritte Rolle sind sogenannte Opferhelden, also Menschen, die selbst zu Opfern wurden, zum Beispiel, weil sie Widerstand geleistet haben oder versucht haben, verfolgten Menschen zu helfen. Mhm. Und uns hat interessiert, genau, wie diese drei Rollen heute wahrgenommen werden.
Warum haben Sie diese Einschätzung der Vergangenheit, der Geschichte des eigenen Landes gekoppelt an Fragen zur Rolle der Juden?
Also wir haben so Fragen gestellt wie zum Beispiel, die meisten Menschen in meinem Land haben sich aktiv den Nazis widersetzt oder die meisten Menschen haben sozusagen unterstützt, dass es Verbrechen an den Juden gab. Und wir haben die jüdische Gruppe als Hauptopfergruppe oder als besonders saliente, besonders sichtbare Opfergruppe untersucht.
Mhm. Was ist rausgekommen bei der Befragung?
Genau. Also was wir gefunden haben, ist, dass in allen Ländern die bereitwillige Kollaboration am wenigsten Zustimmung gefunden hat und die Kollaboration unter Zwang oder Opferschaft und Heldentum mehr Zustimmung. Das heißt, über alle untersuchten Länder hinweg, Sie haben sie ja schon genannt, das waren 4 osteuropäische, 4 westeuropäische Länder, tendieren die Menschen dazu, ihre eigene Bevölkerung eben als Opferhelden oder Kollaborateure unter Zwang wahrzunehmen, also die unter den Nazis gelitten haben und Widerstand geleistet haben oder kollaborieren mussten.
Und wenn Sie jetzt diese Selbsteinschätzung der Bürger abgleichen mit dem, was tatsächlich passiert ist, was sich, glaube ich, nach der langen Zeit einigermaßen neutral feststellen lässt, ist das Bild, was die Bürger von der Rolle ihres eigenen Landes haben, von ihren eigenen Vorfahren haben, ist das einigermaßen realistisch oder verzerrt?
Also ich kann die Frage total gut verstehen, aber das ist tatsächlich super schwierig zu sagen, weil es keine eindeutigen, objektiven Zahlen dazu gibt. Also wo beginnt Widerstand? Beginnt das, wenn ich innerlich einer anderen Meinung bin oder wenn ich einen verfolgten Menschen verstecke? Wo endet Täterschaft? Wo beginnt Opferschaft? Deswegen können wir das sehr schwer mit sozusagen einem objektiven Standard abgleichen. Aber für uns war entscheidend herauszufinden, was die Menschen heute darüber denken, wie es damals gewesen ist.
Also vor allen Dingen denken die, dass die Menschen damals mitmachen mussten.
Genau, dass die Menschen mitmachen mussten oder dass sie eben Widerstand geleistet haben und dann selber zu Opfern wurden.
Wie unterschiedlich waren denn die Ergebnisse der Aussagen in den einzelnen Ländern? Weil es haben ja nicht alle so eng mit den Nazis kooperiert, wie Ungarn das Teil der Achsenmächte war.
Genau. Also die Länder haben sich ein wenig darin unterschieden, wie groß quasi der Abstand in der Einschätzung zwischen Kollaborateuren unter Zwang und Opferhelden war. Zum Beispiel tatsächlich sprechen sie es an in Ungarn und in Österreich. Waren die Einschätzungen für diese beiden Rollen relativ ähnlich. Aber auch da, so wie in allen anderen Ländern, hat die bereitwillige Kollaboration am wenigsten Zustimmung gefunden. Insgesamt war vielleicht noch kurz, insgesamt war Österreich, könnte man sagen, am kritischsten. Aber das Muster sozusagen, dass die willigen Kollaborateure so wenig Zustimmung finden, ist überall gleich zu sehen.
Es gibt diesen Sachbuchklassiker von Harald Welzer, Opa war kein Nazi. Und es gibt auch den Versuch der rechtsextremistischen AfD, unsere Vorfahren reinzuwaschen von jeglicher Schuld. Warum sind auch in Deutschland im Land der Täter, was glauben Sie, warum sind auch hier viele nicht mehr bereit, die geschichtliche Wahrheit als solche anzuerkennen?
Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Schutzmechanismus, einen psychologischen Schutzmechanismus handelt. Denn es ist ja erstmal wichtig zu sagen, dass auch in unserer Untersuchung haben wir die Perspektive von Menschen untersucht, die Staatsbürger des jeweiligen Landes sind und deren Muttersprache die Landessprache sind. Also Menschen, die als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger das Land mitgestalten. Und es ist jetzt natürlich nicht so, dass automatisch alle Menschen eine total hohe nationale Identifikation haben, also sich total stark mit ihrem Land identifizieren. Aber dennoch ist es so, dass oft zumindest ein Teil unserer Identität etwas mit unserer Herkunft zu tun hat oder dem Land, in dem wir uns entschieden haben zu leben. Und wir sprechen hier von der sogenannten sozialen Identität, also einem Teil unserer Identität, der etwas mit unserer Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu tun hat, in dem Fall dem Land. Und diese Identität gilt es zu schützen. Also wir wollen uns ja selber typischerweise positiv sehen und entsprechend wollen wir auch die Gruppen, denen wir uns zugehörig fühlen und die einen Teil unserer Identität ausmachen, positiv sehen. Und hier kommt es natürlich zu einem Konflikt, wenn es um die Frage von Täterschaft geht oder Mittäterschaft, denn anzuerkennen, dass die eigene Bevölkerung oder gar die eigenen Vorfahren in massive Menschenrechtsverbrechen involviert waren, kann die positive soziale Identität total bedrohen und in Frage stellen. Und dann können Schutzmechanismen greifen, die es uns erlauben, trotzdem, also trotz negativer bedrohlicher Informationen, ein positives Bild aufrechtzuerhalten. Und das wäre zum Beispiel zu sagen, dass wir gar nicht so sehr in die Täterschaft involviert waren, wie man glauben mag. Es ist natürlich sehr extrem und ich halte es auch für gefährlich, historische Fakten völlig zu leugnen und zu sagen, es gab gar keine Täterschaft. Das sehen wir aber auch in unseren Daten nicht, sondern in unseren Daten sehen wir, es gibt eine Anerkennung dieser bereitwilligen Mittäterschaft. Aber gleichzeitig sagen die Menschen, das war eben nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Und der Großteil, der wird dann positiv oder entlastend wahrgenommen.
Das sagt die Sozialpsychologin Dr. Fiona Kasarowitzka von der Uni Mainz. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ganz herzlichen Dank.
Schönes Wochenende. Zu den markigsten Sprüchen meist konservativer Politiker gehört der Satz, wer arbeitet, muss mehr in der Tasche haben als der, der nicht arbeitet. Ja, da klatschen immer alle, weil geht ja um Gerechtigkeit. Das Problem an diesem Spruch ist, der suggeriert, als würden die knapp 4 Millionen Bürgergeldempfänger das gleiche oder sogar mehr Geld verdienen als die 6 Millionen Mindestlohnbezieher, die hart dafür arbeiten müssen. Die Hans-Böckler-Stiftung des DGB hat nun nachgerechnet und kommt zum Schluss, alles Lüge. Wer arbeitet, verdient immer deutlich mehr. Weil die Stiftung Hammer zum DGB gehört und daher nicht wirklich neutral sein kann, haben wir diese Rechnung mal einer unabhängigen Sozialwissenschaftlerin vorgelegt. Dr. Barbara Riedmüller ist emeritierte Professorin für Politikwissenschaft an der FU Berlin. Frau Riedmüller, guten Morgen.
Guten Morgen.
Schummelt der DGB hier oder sind die Berechnungen korrekt?
Die Berechnungen sind sicher korrekt, wenn man eine Prämisse macht, nämlich, dass derjenige tatsächlich den Mindestlohn erhält.
Mhm. Gibt es denn viele, die das nicht kriegen in Deutschland?
Das ist ein großes Dunkelfeld.
Hm. Also ich gucke nochmal in die Berechnung rein. Da steht drin, ein alleinstehender Mann verdient rund 50% mehr, wenn er arbeitet. Also statt rund 1.000 Euro Sozialleistungen blieben ihm dann netto 1.572. 50% mehr. Ganz ähnlich sieht es aus bei alleinstehenden Frauen mit Kind oder Familien. Vorausgesetzt, die Mindestlohnbezieher nehmen alles in Anspruch, was der Staat auch ihnen zugesteht. Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld und so weiter. Was sagt das für Sie aus?
Ja, das ist das gute Feld, wo der Mindestlohn oder vielleicht drüber bezahlt wird. Und das betrifft wahrscheinlich Menschen, die auch die nötige Qualifikation dafür mitbringen.
Die ist notwendig, um Mindestlohn zu kriegen?
Nein, die aber privilegiert in dem Feld sind.
Mhm. Ja. Was ich auch interessant fand, war dieses Detail: in Ostdeutschland ist der Lohnabstand der arbeitenden Menschen zu den Bürgergeldempfängern am größten. Da lohnt sich also das Arbeiten am allermeisten. Im Landkreis München am wenigsten, was mit den hohen Mieten zu tun hat, in Bayern. Ja, genau. Nun steht ja im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD drin, wir wollen, dass für Bezieherinnen und Bezieher von Sozialleistungen immer Anreize bestehen, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen. Glauben Sie, dass der Abstand zwischen Arbeit und Nichtarbeit, der Lohnabstand, dafür groß genug ist?
Nein, nein, nein. Das ist ein kompliziertes Feld. Wir haben ja diese Gruppe, die da betrachtet wird, eine große Gruppe von alleinerziehenden Frauen. Und viele von denen bringen keine Qualifikation mit. Und da wäre eigentlich Qualifizierungsmaßnahmen, die parallel zur Arbeit erbracht werden oder in Zwischenräumen, wäre dann ein größerer Anreiz zum Beispiel.
Also nach Qualifizierungsmaßnahme mehr Lohn als Mindestlohn, mehr Anreiz, eine Arbeit aufzunehmen. Das ist Ihre Rechnung?
Ja.
Nun wird ja generell so getan, Sie kennen die Diskussion, als würde das Bürgergeld Deutschland arm machen. Ohne Bürgergeld könnten wir uns alle mehr leisten. Dabei ist natürlich der Anteil des Bürgergelds am Sozialhaushalt relativ klein. Der größte Teil geht zur Finanzierung der Renten drauf.
Ja, klar.
Warum bleibt dieses...
Das kommt alle paar Jahre wieder und ist, aus, wenn man auch historisch das betrachtet, immer ein Kampfbegriff gewesen.
Ja.
Das fängt schon im Mittelalter an.
Mhm.
Unter dem Motto, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Protestantische Ethik.
Aber heute leben wir ja im Sozialstaat. Was glauben Sie, warum dieses Bashen von Bürgergeldempfängern immer noch so beliebt ist?
Die Kampagne ist nützlich, um in anderen Sozialbereichen Sparmaßnahmen durchzuführen.
In welchen?
Zum Beispiel in der Krankenversicherung. Das kommt ja jetzt gerade.
Mhm.
Und also das ist sozusagen das Vorfeld der Auseinandersetzung.
Und sehen Sie dieses Trampeln auf Bürgergeldempfängern in allen Parteien oder tun sich da manche besonders hervor?
Naja, das sind schon die konservativen Vorreiter dazu in diesem Feld. Aber es hat sich auch in anderen Parteien schon dieses Vorurteil ausgebreitet.
Also,
weil ja jeder, da kommt immer die persönliche Stichprobe, jeder kennt einen, der nicht arbeiten will.
Ja, aber die Hans-Böckler-Stiftung vom DGB hat sich nicht verrechnet. Immerhin, das wissen wir jetzt, weil Barbara Riedmüller hat nachgerechnet. Die emeritierte Professorin für Politikwissenschaft an der FU Berlin war bei uns bei den Profis auf Radio 1. Herzlichen Dank dafür, Frau Riedmüller, und Ihnen ein schönes Wochenende.
Ihnen auch.
Danke.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Katzen können ihre Menschen gut riechen. Katzen erkennen den Geruch ihrer Menschen. Dabei nehmen sie vor allem Pheromone wahr, also chemische Duftstoffe, die individuelle Informationen verraten. Übrigens, Katzen erschnüffeln unbekannte Düfte mit ihrem rechten Nasenloch. Bei vertrauten Gerüchen, wie denen ihrer Menschen, wechseln sie auf das linke Nasenloch.